Deutschlandfunk zur Diskussion.
Heute Italiens Krise, Europas Sorgen. Die Diskussionsleitung hat Sarah Zerback.
Italienische Medien sprechen bereits von der bizarrsten Regierungskrise seit Jahrzehnten. Und das will schon was heißen in einem Land, das politische Krisen ja nun wirklich gewohnt ist. Von einem Blitzkrieg ist da gar die Rede, einem Manöver von Innenminister Matteo Salvini von der Lega, der Fünf-Sterne-Bewegung in der vergangenen Woche gesagt hat, das war's mit dieser Koalition und die Allianz damit faktisch beendet hat. Und das mitten in der Sommerpause und nach nur knapp 14 Monaten im Amt. Geht es nach Salvini, müssen jetzt Neuwahlen her und zwar so schnell wie möglich. Das hätte für ihn den Charme, dass er die Mehrheitsverhältnisse vermutlich umkehren könnte. Seine Partei als stärkste Kraft hervorgehen würde. Denn dass er mit seinem rechten und nationalistischen Kurs bei den Italienerinnen und Italienern gut ankommt, das haben die Europawahlen im Mai gezeigt. Ob Salvinis Rechnung aber aufgeht, das ist offen. Einen ersten Dämpfer hat er gestern schon bekommen. Einen schnellen Misstrauensantrag gegen Ministerpräsident Conte hat er nicht durch den Senat bekommen. Und es ist so, je mehr Zeit vergeht, desto intensiver werden im Hintergrund Allianzen geschmiedet und mögliche neue Bündnisse sortiert. Wohin steuert Italien also? Und was bedeutet die politische Krise im Dauerkrisenland Italien für die europäischen Partner? Darüber wollen wir nun in den kommenden 45 Minuten diskutieren. Mit Laura Garavini vom Partito Democratico, der größten Oppositionspartei Italiens, Mitte links, und sie ist Senatorin im römischen Parlament und dort erreichen wir sie jetzt auch. In Gießen begrüße ich ebenso herzlich Jan Labitzke, der Italien-Experte, arbeitet als Politikwissenschaftler an der Uni Gießen. Und in Brüssel erreichen wir Ulrich Ladurna, der gebürtige Südtiroler, ist dort Europakorrespondent der Wochenzeitung Die Zeit, hat seine Heimat von dort immer fest im Blick und im Herbst erscheint auch sein neues Buch Der Fall Italien, wenn Gefühle die Politik beherrschen. Herzlich willkommen erstmal in die Runde und auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, schönen guten Abend. Herr Labitzke, eine Allianz also aus Lega und Fünf-Sterne-Bewegung. Ein populistisches Experiment war das ja allemal, klar. War es denn jemals die Frage, ob diese Regierung hält oder tatsächlich nur wie lange?
Das wird unterschiedlich beantwortet, je nachdem, wen Sie fragen. Von außen betrachtet war es schon ein gewagtes Experiment, das vor allem durch das zusammengehalten wurde, wogegen man war. Und das war eben vor allem das angebliche Establishment, wobei das ja gerade im Fall der Lega schon ein bisschen absurd ist. Schließlich ist sie eine der ältesten oder ist die älteste Partei in Italien und auch die mit einer sehr großen Regierungserfahrung. Und das andere ist sicherlich auch die Kritik oder die Aversion gegen die Europäische Union und auch teilweise gegen den Euro, die das Ganze zusammengehalten hat.
Mhm. Sie sagen, es kommt darauf an, wen man fragt. Fragen wir mal die Politikerin Laura Garavini. In den vergangenen Monaten wurde ja das Aus der Regierung so oft prophezeit, dass es da wirklich vielen schon schwer gefallen sein dürfte, die Warnung überhaupt noch ernst zu nehmen. Warum ausgerechnet jetzt? Welches Kalkül vermuten Sie, Frau Garavini?
Salvini hat gerade in den letzten Wochen immer autoritärere Töne benutzt, immer autoritärere Worte benutzt. Und gerade in den letzten Tagen noch stärker, wahrscheinlich deswegen, weil die Umfragewerte für seine Partei besonders gut waren. Und er hat eben versucht, auch die Institutionen zu erzwingen, das Parlament zu erzwingen, das zu machen, was er wollte. Eben so schnell wie möglich Neuwahlen zu schaffen. Aber wir haben mit der Abstimmung gestern gezeigt, dass das nicht geht. Und es ist für ihn eine symbolische, aber eine sehr harte politische Niederlage.
Sie haben ihm gestern das Misstrauensvotum, das schnelle, gegen den Ministerpräsident Conte verweigert. Herr Ladurna, können Sie es Matteo Salvini verdenken, dass er, wie Frau Garavini sagt, sein politisches Kapital jetzt in bare Münze umwechseln will?
Naja, ich glaube, er hat schon eine große Rücksichtslosigkeit an den Tag gelegt. Es ist die Art und Weise, wie er die Krise ausgelöst hat. Es ist auch, mit welcher Sprache er sie ausgelöst hat. Und Frau Garavini hat es gesagt, es ist auch eine Krise, die er gegen die Institutionen ausgelöst hat. Er tut ja so, als könne er Neuwahlen ausrufen. Dabei ist es der Staatspräsident. Und das bedeutet, Salvini zeigt Züge, die schon nicht nur autoritär sind, sondern teilweise totalitär, was, glaube ich, Sorge bereitet ist, dass er mit der Zustimmung, die offenbar in den Umfragen hat, nämlich fast 40%, versucht er, die Regeln des Spiels zu verändern. Ich weiß auch nicht, wohin er genau will, vielleicht weiß er das auch nicht. Aber er hat ja gesagt, nachdem er die Regierungskrise ausgelöst hatte, ich frage die Italiener, dass sie mir alle Macht geben. Und ich glaube, ein demokratischer Politiker sollte so nicht sprechen.
Er sollte so nicht sprechen. Ihm wurde ja auch widersprochen. Wie werten Sie da die Reaktionen eigentlich nicht nur aus der Opposition, sondern auch von Conte, von Mattarella, dem Staatspräsidenten? Ist die stark genug ausgefallen?
Naja, Frau Garavini hat gesagt, er hatte gestern eine Niederlage eingesteckt. Ich glaube, es könnte durchaus sein, dass Salvini sich verschätzt hat. Das ist möglich. Auf der anderen Seite frage ich mich dann schon, wie lange diese Koalition zwischen Partito Democratico und Cinque Stelle halten kann, weil ich sehe nicht so recht, was die beiden verbindet. Und der dritte Punkt ist, Populismus von Salvini ist ja nicht Salvinis Erfindung. Es begann ja alles viel früher. Wir haben Berlusconi als Vorgeschichte gehabt, der auch ein Populist war oder noch ist. Wir haben Cinque Stelle, die gnadenlos populistisch jahrelang gegen die Eliten Stimmung gemacht haben. Und wir haben auch einen Matteo Renzi, der in meinen Augen auch einen Populismus von links betrieben hat. Also Salvini, glaube ich, erntet jetzt jahrzehntelange populistische Propaganda von verschiedenen Seiten gegen die da oben, gegen das System, was auch immer das sein mag.
Lassen Sie uns vielleicht nochmal gemeinsam gucken, wie wir überhaupt da gelandet sind, wo wir jetzt sind. Das ist ja ein Showdown gewesen in der vergangenen Woche im Senat, der letzten Sitzungswoche vor den Sommerferien. Und da gab es gleich zwei wichtige Abstimmungen. Zum einen wurden da die Sicherheitsgesetze erneut verschärft und dann eskalierte es, als eben die Fünf-Sterne-Bewegung zum wiederholten Mal versucht hat, den Bau einer Schnellbahnstrecke zwischen Lyon und Turin zu verhindern. Damit sind sie gescheitert. Die Lega hat sich durchgesetzt. Herr Labitzke, warum steckt da so viel politischer Sprengstoff drin, dass sich Matteo Salvini das jetzt als Grund rausgepickt hat, um eben zu sagen, jetzt reicht's?
Na, die erste Abstimmung, die Sie schon genannt haben, die über die Sicherheitsgesetze, die hat ja auch gezeigt, wie weit die Fünf Sterne bereit sind, sich selbst zu verbiegen oder gegen ja, das eigene Gewissen vielleicht auch zu stimmen, um eben diese Koalition zu erhalten, nur um dann eben einige Tage später ja letztendlich vor die Tür gesetzt zu werden in der eigenen Koalition von Salvini. Sicherlich, diese Schnellbahnstrecke ist ein wichtiges Projekt, wichtiges Infrastrukturprojekt. Ob sie tatsächlich so wichtig ist, das kann man tatsächlich in Frage stellen, ob sie so wichtig ist, dass man darüber die Regierung scheitern lässt. Aber es ist ja auch bemerkenswert gewesen, dass da eben die Lega zusammen mit der Opposition abgestimmt hat und die Fünf Sterne dann letztendlich bei dieser Frage im Parlament isoliert gewesen sind. Und es scheint jetzt tatsächlich so zu sein, dass Salvini das als Anlass ausreicht, um eben da auf Neuwahlen zu dringen, wobei wir ja schon gehört haben, dass sein Plan nicht ganz so aufzugehen scheint, wie er das ursprünglich geplant hat.
Trotzdem nochmal die Frage an die Oppositionspolitikerin Garavini. Sie haben mit der Lega eben gegen die Fünf Sterne gestimmt. War das jetzt im Rückblick betrachtet ein Fehler, dadurch dann Salvini einen Grund zu geben?
Nein, wir haben sehr konsequent abgestimmt letzte Woche, konsequent mit der politischen Linie, die wir immer zu den unterschiedlichen Gesetzen hatten, sowohl was die Sicherheitsgesetze anbelangt, als auch was diese Turin-Lyon-Zugstrecke anbelangt. Und im Gegenteil, ich denke, es war sogar sehr positiv, weil wir deutlich gezeigt haben, schon letzte Woche, dass eigentlich keine Mehrheitsverhältnisse, keine Allianz, keine Koalition mehr existiert im Parlament. Und gestern wiederum mit der Tatsache, dass wir gemeinsam mit der Fünf-Sterne-Bewegung eben für diese nur, also es ist scheinbar eine formelle Sache, es ginge nur um den Kalender des Parlaments vorzusehen. Aber es ist eine ganz eindeutige politische Abstimmung gewesen, die gezeigt hat, dass Salvini trotz aller autoritären Töne kommt er aber nicht weiter. Und er besitzt keine Mehrheit mehr im Parlament, im gewählten Parlament. Und das ist schon sehr positiv, dass wir ganz deutlich gezeigt haben. Also es ist schon ein politisches Signal. Und jetzt ist dann die Frage, ob es die Rahmenbedingungen geben wird, dass auch politisch mit der Fünf-Sterne-Bewegung und mit den anderen Kollegen kleinerer Fraktionen die Möglichkeit jetzt entstehen wird, auch eine Übergangsregierung zu schaffen.
Genau, bevor wir da gemeinsam in die Zukunft gucken, auf mögliche Szenarien, Herr Ladurner, Sie haben jetzt schon angedeutet, dass es eben bei weitem nicht das erste Mal war, dass sich Lega und Fünf Sterne über den Regierungskurs streiten. Jetzt einmal den Ton von Salvini außen vor gelassen. Muss man da nicht sagen, vielleicht auf dieser Basis kann eine Koalition nicht vertrauensvoll zusammenarbeiten? Muss man sich da nicht tatsächlich ehrlich machen und sagen, dass das war es dann auch?
Ja, ich denke schon, dass diese Koalition eigentlich nicht auf Dauer funktionieren kann. Ich glaube, was sie zusammengehalten hat, ist die Tatsache, dass ich glaube, Cinque Stelle einfach an die Regierung wollte, nachdem sie letztes 2018 33% der Stimmen bekommen haben und die Lega hatte nur 17%. Und Salvini, der ja, man kann sagen, was man will, auch ein sehr geschickter Politiker ist, dieses Kräfteverhältnis innerhalb von 14 Monaten umgedreht hat. Heute liegt er bei 34%. Ich glaube, das waren Machtinteressen, die sie verbunden hatten. Und Salvini hat klar gesehen, dass er eine Regierung, ich glaube, wenn ich es ein bisschen drastisch ausdrücken kann, Cinque Stelle einfach verspeisen kann. Ja. Das hat er auch gemacht. Und der Anlass für diese Regierungskrise, glaube ich, das darf man nicht unterschätzen. Im Herbst steht ja das Haushaltsgesetz an und dieses Haushaltsgesetz wird mit Schmerzen verbunden sein. Und Salvini weiß ganz genau, er hätte den Italienern Dinge zumuten müssen, die er nicht zumuten kann, wenn er seine populistischen Versprechen halten will. Und ich glaube, das war mit dem Grund, die Krise auszulösen.
Eine Nebelkerze, um vom eigenen Regierungsversagen abzulenken.
Ja, eine Nebelkerze, aber er hat damit auch sozusagen der jetzt vielleicht Übergangsregierung sich bilden wird, auch ein Problem geschaffen, denn selbst wenn es eine Übergangsregierung gibt, wird diese Übergangsregierung dieses Haushaltsgesetz durchbringen müssen. Das wird vielen Italienern wehtun. Und Salvini wird in der Opposition sitzen können und sagen, na, seht mal her, diese Regierung, was die euch für Schmerzen bereitet, die erhöhte Steuern, die kürzt die sozialen Sicherungen. Und dann wird er weiter mit seiner populistischen Propaganda fahren und die Übergangsregierung wird da, wenn sie denn gebildet wird, in große Schwierigkeiten kommen.
Hm. Dann ist tatsächlich die Frage, Herr Labitzke, vielleicht mal an den Politikwissenschaftler, Salvini hat ja nie einen Hehl draus gemacht, dass er Premierminister werden will. Ist das jetzt also tatsächlich nur noch eine Frage der Zeit, bis es zu Neuwahlen kommt? Und dann wird sich eben zeigen, wie wir aus diesem Dilemma rauskommen?
Da gibt es, glaube ich, noch sehr viele Unbekannte, die damit zusammenhängen, wie sich jetzt diese Gespräche zwischen den sozialdemokratischen Partito Democratico auf der einen Seite und den Fünf Sternen auf der anderen Seite entwickeln und ob man jenseits der Ablehnung von Salvini sowas wie eine längerfristige Regierung schafft, trotz der inhaltlichen Differenzen, es auch schafft, sowas wie ein Regierungsprogramm oder einen Koalitionsvertrag vorzulegen. Oder ob es dann eben doch jetzt nur ein kurzes Intermezzo mit einer Regierung, Zwischenregierung gibt, die letztendlich nicht viel mehr macht, als die Wahlen zu organisieren. Mhm. Und dann eben zu Neuwahlen kommt, bei denen zumindest nach den Umfragen jetzt Salvini als Sieger hervorgehen würde und auf jeden Fall mit der Forza Italia und den Fratelli d'Italia eine sehr solide Mehrheit bekommen würde.
Herr Ladurner hat es ja gerade angesprochen, da sind jetzt alle Augen eben auf den Staatspräsidenten gerichtet. Der hat sich ja erstmal nicht aus der Ruhe bringen lassen und aus seinem Urlaub auch nicht. Könnte denn der Druck tatsächlich so groß sein, doch, dass er Neuwahlen ansetzt, um eben diesen Haushalt für das kommende Jahr nicht zu gefährden? Wie schätzen Sie das ein?
Naja, wenn es zu Neuwahlen kommt, dann wird erstmal diese Haushaltsberatung natürlich sehr stark unterbrochen sein, weil das dann die Neuwahlen und die Zeit der Neuregierungsbildung genau in die Zeit fallen würde, wo eigentlich Italien auch der EU einen Haushaltsvorschlag vorzulegen hätte und wo auch Italien eben selbst seinen Haushalt bis Jahresende verabschieden müsste fürs nächste Jahr. Inwieweit sich Mattarella drängen lässt, das würde ich eher bezweifeln lassen. Er ist ja sehr besonnen aufgetreten, auch im Zuge der Regierungsbildung zwischen Lega und Cinque Stelle stand er ja unter so einem sehr öffentlichen großen Druck, wo Lega und Cinque Stelle ja sogar von einem Amtsenthebungsverfahren gegen Mattarella gesprochen haben. Dem hat er ja auch standgehalten, aber er kann sich natürlich nicht insgesamt den demokratischen Mehrheiten im Parlament, die kann er nicht ignorieren.
Und eine Übergangsregierung ist in Italien schon, lassen Sie mich durchziehen, dreimal vorgekommen, immer aber als Ultima Ratio. Wäre es das auch in diesem Fall?
Es wäre dann die Ultima Ratio, wenn es jetzt tatsächlich nicht gelingt, irgendwie so eine Regierung der nationalen Einheit gegen die Lega, gegen die Machtübernahme der Lega zu bilden, wenn sich da der PD und die Fünf Sterne, die eben da die Protagonisten sind, nicht zusammenfinden, dann wären Neuwahlen letztendlich die einzige Möglichkeit.
Hm. Herr Ladurner, wie schätzen Sie das denn ein? Also auch wenn die Lega als Gewinnerin jetzt aus den letzten Wahlen hervorgegangen ist und sich da im Aufwind wägt, eine absolute Mehrheit, die wäre ja dennoch schwer nach aktuellen Umfragen. Da haben wir jetzt einige Koalitionsoptionen sozusagen schon mal anklingen lassen, zusammen mit Forza Italia von Silvio Berlusconi und den rechtsnationalen Fratelli d'Italia. Ist das eine natürliche Allianz?
Ja, das wäre eine natürliche Allianz. Also der Berlusconi hat ja schon in der Vergangenheit mit der Lega koaliert, 1994 und dann auch später nochmal mit dem Vorgänger von Salvini, Umberto Bossi. Das wäre eine natürliche Allianz. Ich glaube, es ist wichtig zu sehen, dass man schon sagen muss, die Umfragen sind bei 40% für Salvini und man darf auf der anderen Seite das auch nicht, sich davon nicht schrecken lassen, wenn ich das so sagen darf. Nur zur Erinnerung, bei den Europawahlen hat er 34% bekommen, aber die Wahlbeteiligung war 53%. Und wie schnell sich die Mehrheitsverhältnisse ändern können, zeigt auch gerade der PD. Da hatte Matteo Renzi 2014 40% geholt bei den Wahlen und heute liegt die Partei bei 20%. Also vieles an dem, was uns heute sozusagen so groß und mächtig erscheint, an Salvini, kann durchaus den Charakter sozusagen eines, manchmal ist es auch auf Sand gebaut. Also ich persönlich bin natürlich gefragt worden, aber ich bin eher für Neuwahlen möglichst bald, weil ich denke, es wird wahrscheinlich, ich hoffe, dass jedenfalls auch zu einer Gegenmobilisierung kommen gegen dem, was sich da nämlich präsentiert, also eine Rechtsaußenbewegung unter Führung von Salvini mit durchaus autoritären, totalitären Tendenzen. Und ich vertraue auf die italienische Gesellschaft, dass sie doch genügend Gegenkräfte entwickeln kann. Mhm. Und die Wahlen werden eine Chance, das zu zeigen.
Mhm. Ob es zu Wahlen kommt oder ob jetzt vorher schon Bündnisse geschlossen werden, verhindern könnte das ja der Partito Democratico, dass es eben zu dieser ganz starken rechten Allianz kommt. Frau Garavini vom PD, Sie selbst haben ja noch am Samstag hier bei uns in den Informationen am Morgen ein Bündnis Ihrer Partei mit der Fünf-Sterne-Bewegung ausgeschlossen. War das jetzt rückblickend betrachtet, nach dem, was in den letzten Tagen so passiert ist, etwas vorschnell?
Ich gebe es zu, es war ein bisschen vorschnell. In der Tat hat sich inzwischen viel getan und natürlich stehen die Möglichkeit, dass Neuwahlen vorstehen, ist da, ist offen. Und der Staatspräsident hat einfach die Aufgabe und die Macht zu entscheiden, wie es sich entwickeln wird. Aber immer mehr Parlamentarier, auch innerhalb meiner Fraktion, aber auch innerhalb der Fünf-Sterne-Bewegung, meinen inzwischen, dass es vorgezogene Neuwahlen nicht die intelligenteste Lösung wären.
Was befürchten Sie da?
Zuerst die Tatsache, dass Salvini als Innenminister gerade mit diesen totalitären Tönen, die er in den letzten Wochen benutzt hat, er wäre derjenige, der zuständig wäre, die Neuwahlen zu organisieren. Und der würde wirklich keine Garantie sein. Auf der anderen Seite, und was wäre noch schlimmer, die Tatsache, dass die Zeit zu knapp wäre, um einen seriösen, soliden Haushalt zu bewilligen.
Oder einen soliden Wahlkampf zu organisieren, zum Beispiel für Ihre Partei. Sie werden da ganz schön zeitlich unter Druck gesetzt.
Es geht vor allem darum, dass genau so ein Innenminister einfach nicht in der Lage wäre oder gerade mit den Tönen und mit der Art und Weise, die er benutzt hat, auch gegenüber des Parlaments, gegenüber der Institution, er würde meiner Meinung nach, unserer Meinung nach, nicht die notwendige Ruhe und Beachtung der Regeln einfach garantieren. Das sehen wir als Gefahr.
Würde er
aber
jetzt
vor allem
setzen?
Die wirtschaftliche Lage, also die Gefahr, dass die Erhöhung der Mehrwertsteuer verhindert wird durch eben einen soliden Haushalt. Das wäre auch nicht gewährleistet. Und das wäre für die jetzige wirtschaftliche Lage, die schon ziemlich schlimm ist, also Italien steht in einer Stagnation, das wäre sowohl für die Wirtschaft des Landes als auch für die sozial schwächsten Italiener sehr, sehr schädlich. Mhm. Und das sehen wir mit großer Befürchtung. Und auf der anderen Seite muss ich auch zugestehen, also wir sehen mit großer Gefahr die Tatsache, dass Salvini Premierminister werden könnte, und zwar in einer Koalition mit Fratelli d'Italia, mit der Meloni, die Schwesterpartei ist von der Marine Le Pen. Das heißt, die Gefahr, dass eine stark nationalistische Regierung an der Macht wäre, also die stark rassistisch, stark antieuropäisch und eben nicht in der Lage wäre, die wirtschaftliche Lage des Landes zu verbessern, die Wirtschaft anzukurbeln, das sehen wir als große Gefahr. Und aus diesem Grund sind immer mehr die Parlamentarier, ich gebe es zu, ich gehöre auch dazu, die einfach doch bereit sind, miteinander zu reden, um zu checken, ob es doch nicht eine Übergangsregierung entstehen sollte.
Das ist eine Sicht auf die Dinge. Es gibt aber auch die Befürchtung, dass eben, wenn jetzt versucht wird, Wahlen um jeden Preis zu verhindern und damit eben Salvinis Schachzug und all das, was damit einhergeht, wie Sie es jetzt gerade beschrieben haben, dass dadurch eben das Risiko unwahrscheinlicher Allianzen steigt und damit dem Land auch nicht gedient, weil keine stabile Regierung an der Macht ist. Sehen Sie diese Gefahr gar nicht?
Doch, und ich habe auch am Anfang gesagt, also Neuwahlen sind immer noch eine Option. Es ist überhaupt nicht selbstverständlich, dass jetzt zu einer Allianz mit der Fünf-Sterne-Bewegung kommt. Ich habe auch große Zweifel, ob das klappen könnte, gerade auch, wenn es um eine langfristige Regierung geben sollte. Aber wir stehen bereit für die Konfrontation. Darum geht es. Und natürlich, man muss sich daran denken. Also wir sind jahrelang auf der übelste Art und Weise beschimpft worden von der Fünf-Sterne-Bewegung, politisch beschimpft worden. Bis vor einigen Tagen, also kein Wunder. Aber hier geht es um das Land. Es geht nicht um persönliche Schicksale. Und da darf man sich nicht scheuen, wenigstens den Dialog zu suchen.
Herr Labitzke, sind die beiden, also PD und Fünf-Sterne-Bewegung, wären die eine gute Option für Italien, um das Land aus der Krise zu führen?
Naja, also dass es gar nicht um persönliche Schicksale geht, das würde ich jetzt auch ein bisschen in Zweifel ziehen. Natürlich gibt es auch einen Machtkampf innerhalb des PD zwischen dem eigentlichen Parteivorsitzenden, dem gewählten Parteivorsitzenden und dem ehemaligen Parteivorsitzenden Renzi und darüber, wer in Zukunft, wie die Fraktion weiter zusammengesetzt ist, beziehungsweise nach Neuwahlen die Fraktion neu zusammengesetzt wäre.
Wer von den beiden Matteos setzt sich denn da durch?
Ja, also jetzt ist erstmal die Frage, gelingt es da eben eine Regierung des Übergangs zu schaffen? Wenn, dann denke ich auch, dass es tatsächlich notwendig wäre, eine Regierungsvereinbarung zu treffen, die ein bisschen längerfristig tragfähig ist, um eben auch diesen Höhenflug vielleicht von Matteo Salvini durch eine gute Politik beenden zu können, zum Beispiel reale Verbesserungen vor allem im Wirtschafts- und Sozialbereich. Auf der anderen Seite würde ich aber auch vor diesen vorschnellen Neuwahlen, für die sich auch Herr Ladurna ausgesprochen hat, ein bisschen warnen. Nämlich zumindest wenn, natürlich kann es sein, dass sich die Umfrageergebnisse noch ändern oder die Umfrageergebnisse nicht gleich den Wahlergebnissen sind. Aber gerade wenn es Salvini gelingt, eben auch eine Koalition mit Forza Italia und dem Fratelli d'Italia zu schließen, kann es auch sein, dass wir am Ende dann eine Zweidrittelmehrheit dieser Rechtskoalition im Parlament haben. Und die Dinge, die dann von dieser Regierung beschlossen würden, die würden sicherlich in Europa, auf europäischer Ebene große Probleme verursachen, aber auch Italien im Inneren sehr stark verändern, sodass man das vielleicht dann in 5 Jahren gar nicht mehr wiedererkennen würde. Und was man ja auch nicht vergessen darf, bisher haben wir ja immer noch mit dem Staatspräsidenten Mattarella einen Garanten, der auch ein bisschen mäßigend einwirkt, aber dessen Amtszeit läuft 2022 aus, also in der nächsten Legislaturperiode, wenn jetzt neu gewählt wird. Und wenn dann, was jetzt so kolportiert wird, Berlusconi dann Staatspräsident werden sollte oder sowas, oder er damit mit diesem Versprechen jetzt in diese Koalition reingelockt wird, dann würde das für Italien schon einige Konsequenzen haben, langfristig.
Mit über 82. Totgesagte leben länger. Herr Ladurna, ich höre Sie schon in der Leitung. Sie wollen wahrscheinlich schon reagieren.
Nein, ich wollte 2 Dinge sagen. Also ich glaube, wir reden zu Recht viel über Mehrheiten, Übergangsregierungen und ähnliche Stabilität und über das Land. Aber wir müssen auch über die Leute reden. Und ich glaube, das ist auch eine Frage an Frau Garavini, nicht eine Frage über ein Problem, das sich dem PD stellt. Die Frage ist doch die Leute, wählen zu einer relativen Mehrheit für Salvini. Und wenn heute gewählt würde, wählen sie rechts aus. Und ich frage mich, was tun die anderen Parteien, um diese Menschen zurückzugewinnen? Und ich weiß nicht, ob es die Antwort ist, wir sagen, wir bilden eine Übergangsregierung und wir garantieren Stabilität. Ich glaube nicht, dass es der Weg ist, die Leute zurückzugewinnen. Und ich sehe schon auch das Problem, dass eine weitere Radikalisierung sich breit machen kann. Ich sehe auch das Problem einer Rechtsaußenregierung und das Problem für Europa, keine Frage. Aber wie gesagt, die Frage, die man sich stellen muss, wie gewinnt man diese 100.000 Millionen Italiener zurück? Und mit Blick auf den PD, der PD war eine große Partei, der PD ist heute auf 20% geschmolzen, jetzt redet man wieder von Spaltung. Und ich war in den letzten Monaten mal in der Toskana unterwegs, eine ehemalige rote Region, also PD-Region. Und man nennt dort den Partito Democratico sozusagen die Partei der Fußgängerzone. Weil außenrum in den Peripherien, wo die Leute leben, die sozusagen, denen es nicht so gut geht, die werden läger. Und ich glaube, diese Frage muss man sich auch stellen. Wie gewinnt man die Leute zurück? Die eine Frage ist regierungstechnisch, wie kann man jetzt diese Krise sozusagen überstehen? Aber die andere langfristige Frage ist, wie gewinnt man die Leute zurück?
Ja, geben wir vielleicht Frau Garavini mal die Chance zu antworten. Frau Garavini, was haben Sie da als Rezept für die Wählerinnen und Wähler in Italien, um wieder attraktiv zu sein und um eben dem Lautsprecher Matteo Salvini da was entgegenzusetzen?
Ich glaube, Salvini hat in den letzten Monaten, auch gerade während dieser Regierung, wahnsinnig zugenommen, weil er immer wieder populistische Töne benutzt hat und immer wieder gerade das Thema Sicherheit und das Thema Flüchtlinge, wie man mit den Flüchtlingen, wie das Thema, was macht man dagegen? Also er hat diese zwei Themen konsequent populistisch ausgenutzt, um eben Wahlkampf ständig zu machen. Und es ist ihm leider unglücklicherweise sehr gelungen, weil er auf der einen Seite davon profitiert hat, von den sinkenden Anzahlen an Ankünfte von Flüchtlingen, die wir schon mit unserer vorigen Regierung geschafft hatten, also vor seinem Amt, so dass er eigentlich mit weniger, also nicht mit dem konkreten Problem zu tun hatte, sondern mit ganz kleinen Zahlen zu tun hatte. Und er hat das ausgenutzt, um der Mann mit dem harten Faust zu spielen.
Okay, Frau Garavini, wenn ich da einmal einhaken darf, das ist ja ein wichtiger Punkt. Also Sie sagen quasi gerade, der Erfolg von Salvini fußt eigentlich auf Ihren Erfolgen. Jetzt will ich aber doch nochmal nachfragen, kann das nicht vielleicht auch daran liegen, dass Sie einen Generalsekretär an der Spitze haben mit Nicola Zingaretti, der da einfach sehr, sehr blass bleibt im Vergleich zu Salvini, der ja nun mal omnipräsent ist?
Und ich werde auch dazu kommen. Ich will meine Verantwortung, unsere Verantwortung nicht aus der Achtung lassen, um Gottes Willen. Aber wie gesagt, ich wollte das Konzept zu Ende bringen. Also Salvini hat gerade in diesem Jahr, aber auch schon vorher, ständige Töne benutzt, um eben die Leute, auch seine Anhänger, aber auch die Leute aus der Mitte-Rechts-Spektrum zu seinen Zielen zu bringen. Das ist ihm auch gelungen. Er hat aber die konkreten Probleme des Landes völlig unberücksichtigt. Und das ist auch der Grund, warum die wirtschaftliche Lage des Landes einfach so schlecht ist.
Und wie berücksichtigen Sie
die Frage?
Also was
müssen wir machen, was haben wir falsch gemacht? Also auf der einen Seite, gebe ich zu, sind wir uns nicht einig genug gewesen innerhalb der Partei. Wir sind aber eine demokratische Partei, die auch durch eine ständige Auseinandersetzung, auch durch demokratischen Kongresse beispielsweise, ihre Spitzleuten wählen, unter anderem beispielsweise der jetzige Generalsekretär, der, also Sie können natürlich ihn für blass halten, aber er ist einer, der einfach versucht, die Partei zusammenzuhalten. Das ist ihm auch bis jetzt gut gelungen. Und wir müssen einfach sehen und mit unserem Programm bieten wir das auch an, dass wir konkrete Maßnahmen für das Land anbieten, die konkreten Probleme der Menschen einfach anpacken.
Ja, vielleicht werden Sie mal konkret. Ja.
Anfangs zum Beispiel, also bleibt nach wie vor die hohe Arbeitslosigkeit Thema Nummer eins. Es geht darum, auch die Wirtschaft wieder anzukurbeln. Es geht darum, kleine, mittlere Betriebe mit den Reformen, die wir eben mit den unseren vorigen Regierungen angefangen haben, weiter zu unterstützen. Das heißt, auf der einen Seite mit finanziellen Unterstützungen, auf der anderen Seite mit Investitionen, die ihnen ermöglichen, auch in der Digitalisierungswelt, in der Modernisierungswelt, mit der Globalisierung klarzukommen, denen zu ermöglichen, auch exportfähiger zu werden. Es geht darum, auch eine massive Investition in Bildung zu schaffen. Das ist die Notlage zum Beispiel bei der Migrationsfrage, die Salvini überhaupt nicht anspricht, überhaupt, wo er überhaupt nichts unternimmt, um das Problem wirklich anzupacken.
Ja, ja. Frau Garavini, wenn ich da mal einhaken darf, weil die Analyse, da, die sind sich wahrscheinlich auch viele hier in dieser Runde ja einig. Nur haben die Probleme ja nicht erst vor 14 Monaten angefangen. Und vorher war der PD an der Regierung.
Ja, wir hatten auch eben eine Reihe von Reformen angefangen. Also von Arbeitsreform bis zur Justizreform, zur Verwaltungsreform. Wir hatten die ganzen Reformen angefangen. Natürlich in so kurzer Zeit haben sie nicht die Ergebnisse so schnell angegeben. Oder besser gesagt, gerade jetzt fing es an, Ergebnisse zu haben. Es sind genau diejenigen, die von der jetzigen Regierung ausgenutzt worden sind, um diesen ersten Monaten durchzukommen. Gerade jetzt fängt man an, eben die Folgen zu sehen.
Okay, lassen wir vielleicht mal Herrn Ladurna zu Wort kommen. Ja, genau.
Darf ich nur, Sie haben ja recht mit den Reformen. Aber Sie haben die entscheidende Reform, nämlich im Dezember 2016, das Referendum über die Verfassung, mit 16% verloren. 16%, nicht 3 oder 4%. Und diese 16% zeigen doch, wie wenig da bei die in Kontakt stand mit dem eigenen Wahlvolk. Sonst würde man nicht mit 16% die entscheidende Reform verlieren. Und ich denke, da ist schon ein Riesenproblem, dass ich jetzt durch Ihre Antworten nicht sozusagen angesprochen sehe.
War das die Rampe für den Erfolg der Lega?
Klar. Leider ja. Und der Grund, der eigentliche Grund, war die Tatsache, dass die Partei gespalten war und dass die Minderheit dafür gesorgt hat, dass dass wir das Referendum verloren haben.
Naja, aber dafür hat auch Renzi schon selbst gesagt mit seiner Politik und hauptsächlich auch mit seiner Politik, die sich immer mehr gegen die Gewerkschaften gewandt hat und damit auch dem PD eine wichtige Basis in der eigenen Wählerschaft entzogen hat. Wenn ich mir angucke, zum Beispiel, wie viele Arbeitslose überhaupt noch den PD 2018 gewählt haben, die sind alle scharenweise zu den 5 Sternen übergelaufen. Ich glaube, unter den Arbeitslosen hatten die 5 Sterne am Ende einen Anteil von 50% etwa gehabt, wie die Nachwahlbefragungen gezeigt haben. Mhm. Also da gibt es auch schon einige Versäumnisse, wo sicherlich Frau Garavini recht hatte, was der Regierung gelungen ist, einen leichten Wachstumspfad wieder in Gang zu setzen, auch einen langsamen Abbau der Arbeitslosigkeit in Gang zu setzen. Aber anscheinend hat das der Bevölkerung nicht ausgereicht. Die Verbesserungen waren nicht schnell genug gewesen. Auch der damalige sehr beliebte Regierungschef Gentiloni durfte ja nicht nochmal als Spitzenkandidat antreten, was sicherlich auch nochmal dem PD geschadet hat. Allerdings sind das natürlich jetzt auch alles so Rückbetrachtungen, was hätte man alles anders machen können. Die muss man auch vielleicht an die Ebene der Europäischen Union geben. Hätte man den damaligen Regierungen, den PD-geführten Regierungen, nicht von europäischer Seite auch mehr Flexibilität zugestehen müssen in Haushaltsfragen, um eben Investitionen auf den Weg zu bringen, Beschäftigung zu fördern, gerade in der Zeit, wo ja auch Frankreich oder Spanien sich gar nicht an die Prozentziele, an die Obergrenzen, an die Maastricht-Kriterien gehalten haben, während Italien ja sehr versucht hat, die Maastricht-Kriterien wurden ja seit 2011 eingehalten, diese 3% Neuverschuldungsregel unter dem PD wurde die ganze Zeit eingehalten. Es wurde auch immer weiter die Neuverschuldung abgebaut. Aber vielleicht hätte da die Europäische Union auch weniger auf so eine rigide Haushaltspolitik bestehen sollen und stattdessen den damaligen im Grundsatz europafreundlichen Regierungen Möglichkeiten geben sollen, um eben die Probleme des Landes zu lösen. Und das ist die Arbeitslosigkeit und die Wachstumsschwäche vor allem.
Ja, da würde mich interessieren, Herr Ladurna, Sie sitzen in Brüssel und haben ja auch im Blick, wie man da auf das Manöver gerade in Rom schaut. Sehen Sie da diese Art der Selbstkritik?
Ja, die gibt es sicher. Ich meine, klar gibt es die Selbstkritik. Es gibt auch hier eine große Sorge, natürlich schon seit Jahren. Ich meine, weil jeder weiß, wenn Italien jetzt in die Zahlungsunfähigkeit rutschen würde, dann würde man es nicht retten können. Es ist auch, mag auch richtig sein, was Herr Labitz gesagt hat, aber ich glaube, man darf sich nicht täuschen. Es ist nicht die Europäische Union, die Italien retten kann. Und es ist auch nicht die Europäische Union, die Italien sozusagen in den Abgrund führen kann. Das sind schon die Italiener selber, beziehungsweise die italienische politische Kaste selber. Mhm. Und ich habe es vorher erwähnt, ich glaube, Salvini ist jetzt der letzte erfolgreichste Populist, den wir jetzt haben in Italien. Begonnen hat das mit Berlusconi 1994. Wir reden von fast 25, 30 Jahren Entwicklung einer extremen Personalisierung und eines sich ausbreitenden Populismus. Cinque Stelle hat eine gnadenlose populistische Kampagne geführt, ich habe schon gesagt, gegen das System. Renzi war ein bisschen zurückhaltend, aber er hat sich dargestellt als der Rottamatore, der Verschrotter, auch der Aufräumer. Ich sehe nur, dass Salvini sozusagen das alles nochmal verschärft und radikalisiert hat. Das heißt, wenn ich jemanden in die Verantwortung nehmen möchte, wenn ich das denn könnte, dann würde man sagen, muss man über die politische Kaste reden. Mhm. Und das ist das Hauptproblem Italiens. Und weniger sozusagen die Wirtschaft, und weniger die Europäische Union, sondern es ist eine politische Kaste, die offenbar nicht in der Lage ist, die Probleme des Landes zu lösen, aber auch nicht in der Lage ist, sich von den eigenen Eitelkeiten abzusehen. Renzi, wenn ich es jetzt zugeschwitzt journalistisch sagen möchte, ist an seiner eigenen Eitelkeit gescheitert. Man muss das erstmal hinkriegen, dass man 2014 40% der Stimme kriegt und dann zwei Jahre später ein Referendum mit 16% verliert. Mhm. Das hat ihm noch keiner vorgemacht. Und ja, jetzt höre ich auf mit einer, sonst wird es mit der Renzi Philippika, was ich auch nicht wollte. Ne?
Mir brennt nur die nächste Frage unter den Nägeln, weil ich finde, wir müssen unbedingt auch noch mal ganz kurz über die 5 Sterne sprechen, weil apropos Enttäuschung, also dort hat man ja die Partei gewählt, auf Veränderungen gehofft, Herr Labitzke, und stattdessen gab es dann jetzt ganz viel Chaos. Ist das jetzt der geplatzte Traum der Protestwähler in Italien?
Also sicherlich gibt es einige Dinge, wo die Fünf-Sterne-Bewegung ihre Wahlversprechen gebrochen haben oder nicht so umsetzen konnten, wie sie das wollten. Also bei dieser Schließung dieses Stahlwerks Ilva oder dass doch diese Gaspipeline gebaut wird. Jetzt haben wir diese Schnellbahnstrecke. Sicherlich fällt auf die 5 Sterne auch zurück, dass sie mit jemandem koaliert haben, der eben genau diese alte politische Kaste und was man ihr immer unterstellt, teilweise ja auch zu Recht, repräsentiert. Ja, die Lega hat ja im Moment sowohl einen Parteispendenskandal als auch eine Russland-Affäre, auch wenn es ja in den Umfragen anscheinend noch nicht zu schaden droht. Aber vor allem muss man auch sehen, dass die 5-Sterne-Bewegung massiv im Süditalien gewählt wurde, wo eben die großen sozialen, wirtschaftlichen Probleme sind, nochmal wesentlich stärker als im Norden, wo sehr viel Hoffnung mit den 5 Sternen verbunden war, aber ja die wirtschaftliche und soziale Lage sich nicht verbessert hat. Im Gegenteil, das Wirtschaftswachstum ist ja jetzt eher abgewürgt worden, die Arbeitslosigkeit steigt tendenziell eher. Und da wendet man sich jetzt offensichtlich schon wieder dem nächsten Hoffnungsträger zu, der Salvini ist.
Hm. Da haben wir noch nicht drüber gesprochen. Was glauben Sie denn, Herr Labitzke, wem werden die Wählerinnen den Koalitionsbruch in Italien anlasten? Wer bekommt dafür die Schuld in diesem Schwarze-Peter-Spiel, was es ja durchaus auch ist?
Ich weiß gar nicht, ob das die Leute tatsächlich so interessieren wird, wer da jetzt schuld ist. Es wird davon abhängen, wie man will. Wenn man sowieso eine Lega-Regierung wollte, damit man froh sein, dass die Lega das jetzt beendet hat und es vielleicht zu Neuwahlen kommt. Wenn man jemand anders anhing, dann wird man sowieso der Lega die Schuld geben, aber das ändert dann auch nichts am Wahlverhalten. Letztendlich wird das ja auch schon wieder überschattet von all dem, was jetzt seitdem passiert ist, den ganzen Ränkelspielen, die Versuche, neue Koalitionen zu schmieden, Leute einzukaufen. Ich habe gesagt, Berlusconi vielleicht in die Koalition reinzuholen mit dem Versprechen, Staatspräsident werden zu dürfen. Dann geht es um diese Frage Verkleinerung des Parlaments. Wer stimmt da mit den 5 Sternen? Ja, macht das jetzt der PD oder wird dann vielleicht doch nochmal die Achse 5-Sterne-Lega reaktiviert?
Da hat sich Salvini ja gestern auch als Taktiker erwiesen, einmal mehr. Er hat ja in Aussicht gestellt, die Verkleinerung des Parlaments tatsächlich ganz schnell durchzubringen, um eben sozusagen auch der Opposition und den 5 Sternen den Wind aus den Segeln zu nehmen. War das klug?
Das ist ein Taktieren, das ist natürlich ein Grundanliegen der 5-Sterne-Bewegung gewesen, das Parlament zu verkleinern. Aber auch da ist halt immer wieder die Frage, man kann taktieren. Die Frage ist, ob das Taktieren auch wirklich aufgeht. Wenn ich jetzt lese, dass der Staatspräsident sagt, na, wenn das beschlossen wird, dann löse ich aber das Parlament frühestens in 6 Monaten auf, aus gewissen verfassungsmäßigen und Wahlrechtsüberlegungen. Ja, dann so einfach, wie sich Salvini das vorstellt, wir stimmen das jetzt mit den 5 Sternen noch durch, diese Reform. Mhm. Und dann stimmen die aber dafür mit uns, dafür das Parlament aufzulösen oder der Regierung das Vertrauen zu entziehen. Ich glaube, das wird nicht so einfach gehen, wie er sich das wieder vorstellt.
Ja, da würde ich ganz gerne nochmal den Blick nach Brüssel wagen in einer kleinen Schlussrunde, Ulrich Ladurner. Gehen wir mal davon aus, dass es so käme. Ein Premierminister Salvini, ein Italien unter dieser Konstellation. Wie könnte der EU das Leben schwer machen? Wie würde sich sein Kurs da zeigen?
Naja, wir wissen ja, dass Salvini ein gelinde gesagt, ein scharfer Kritiker der Europäischen Union ist. Wir sind uns auch nicht ganz sicher, ob er denn nicht das Ziel hat, sie bei Gelegenheit zu zerstören. Also man müsste dann mit einem Premierminister Salvini zurechtkommen in Brüssel, das heißt auch mit der drittgrößten Premierminister der drittgrößten Volkswirtschaft in Europa. Ich glaube, es gibt da überhaupt kein Rezept im Moment. Ich würde vielleicht, um das jetzt nicht so pessimistisch klingen zu lassen, darauf vertrauen, dass die Europäische Union bisher immer noch in der Lage war, sozusagen auch die schwierigsten Brocken zu verdauen. Mhm. Also ich betrachte die Europäische Union weniger wie ein Gebäude, sondern wie ein Organismus, der sozusagen Dinge aufnehmen kann, die abstoßen kann, der manchmal auch die Farbe wechselt. Also ich glaube, dieses Bild sollte man sich vielleicht vergegenwärtigen, um eine Antwort auf die Frage zu kriegen, wie man mit Salvini umgehen kann. Aber es ist sicher eine große Herausforderung, wenn nicht eine existenzielle Herausforderung für die Europäische Union. Noch dazu ist sie ja im Übergang begriffen. Ende Oktober läuft die Amtszeit der Kommission aus. Die neue Kommissionspräsidentin kommt, Ursula von der Leyen. Also das ist eine schwierige Situation.
Mhm. Und der Brexit noch dazu.
Der Brexit. Der Was Brexit ist mit dem Italexit? Herr Labitzke, trauen Sie Matteo Salvini zu, dass er ernst macht mit dem Austritt aus der Eurozone?
Auch das ist schwer zu beantworten. Das kommt zuerst mal darauf an, in welcher Konstellation er auch regiert. Wenn die Forza Italia eine wichtiger tragende Säule seiner Regierung werden wird, wird das ja auch für die der Lackmustest sein. Die gehört ja bisher der Europäischen Volkspartei wie die CDU-CSU an und ist ja im Grunde eine integrations- oder zumindest europafreundliche Partei, wenn auch nicht unbedingt ein einfacher Partner. Und würden die das dann mittragen? Und das andere ist ja auch, dass die Wählerbasis von Salvini ja auch im Norden zum Beispiel im Unternehmertum gründet und dort viele eben auch sind, die vom Binnenmarkt, auch vom Euro profitieren, weswegen es ja so auch Umfragen gibt, dass in etwa nur ein Drittel der Lega-Wähler für einen Ausstieg aus dem Euro wäre. Also da könnte er es auch mit überziehen hinsichtlich seiner eigenen Wählerschaft.
Mhm. Interessiert mich natürlich noch der Blick nach Rom aufs Parlament. Senatorin Laura Garavini vom PD. Wie würde sich Italien unter einem Matteo Salvini als Premierminister verändern?
Die Befürchtung, dass, wenn es Neuwahlen geben würde, Salvini Premierminister wird, ist groß. Und ich glaube, wir hätten dann mit einer stark nationalistischen Regierung zu tun. Es wurden weiterhin Gesetze geschafft, die zum Thema Sicherheit und Flüchtlinge damit zu tun haben. Einfach immer wieder unter dem Motto, das ist das Problem Nummer eins. Und das wäre wieder eben ein Thema, womit man einfach die Bevölkerung befriedigen würde, weil leider hat Salvini recht, indem er merkt, dass das bei den Bewohnern punktet mit dem Thema. Und wir hätten aber mit einer Regierung zu tun, die stark antieuropäisch wäre und der auch gar keine Zweifel hätte, einfach bei der ersten Gelegenheit aus dem Euro zurückzutreten. Also ich denke, es wäre eine richtige Gefahr, sowohl für Italien als auch für Europa.
Laura Garavini, Jan Labitzke, Ulrich Ladurner, herzlichen Dank für das Gespräch mit Ihnen allen. Schöne Grüße nach Rom, nach Gießen und nach Brüssel. Und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, noch einen schönen Abend.
Das war die Sendung zur Diskussion. Heute Italiens Krise, Europas Sorgen. Es diskutierten Laura Garavini von der Partito Democratico, Senatorin im italienischen Parlament, der Politikwissenschaftler Jan Labitzke, Universität Gießen, und Ulrich Ladurner, Brüssel-Korrespondent für Die Zeit. Die Diskussionsleitung hatte Sarah Zerback, Deutschlandfunk.